Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Neo-Podcast für besondere Eltern. Für die heutige Folge haben wir uns ein Thema vorgenommen, welches in der Neonatologie ein Dauerbrenner ist, die entwicklungsfördernde Betreuung. Heute bei mir deshalb Teresa Gaciuli, eine von den Midcap-Trainerinnen, die wir in den letzten Jahren ausgebildet haben. Damit ist auch schon genannt das Hauptthema, das Midcap-Konzept, was wir hier in Salzburg umsetzen, welches der Goldstandard der entwicklungsfördernden Betreuung ist. Hallo Teresa.
Hallo Martin.
Schön, dass du da bist, aber könntest du dich einmal kurz vorstellen?
Danke für die Einladung. Ich bin seit 2004 auf der Neonatologie in der Pflege tätig. Ich bin IBCLC, habe 2010 die NIDCAP Professional Ausbildung gemacht und letztes Jahr, 2023, bin ich NIDCAP Trainerin geworden.
Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist NIDCAP?
NIDCAP ist ein großes Thema, ein kurzes Wort, das man relativ schnell erklären kann. NIDCAP steht für Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. Auf Deutsch heißt es einfach. Klingt einfach, ist aber nicht einfach in der Umsetzung. Entwicklungsfördernde, individuelle und beziehungsbasierte Pflege. Also das ist unser Ansatz, den wir verfolgen und das ist das Wort kurz erklärt.
Was ist jetzt mit entwicklungsfördernder Betreuung? Pflege allein ist es ja nicht. Das ist ja wirklich umfangreicher als nur die Pflege alleine. Es betrifft ja alle Aspekte der Neonatologie. Was ist genau damit gemeint?
Also das Frühgeborene tauscht durch die zu frühe Geburt die Umgebung aus, die einfach nicht physiologisch ist. Und die Erwartungen des Systems sind ganz andere. Und mit der entwicklungsfördernden Pflege versucht man annähernd diesem Anspruch gerecht zu werden. Also das beginnt bei ganz banalen Dingen, die Umgebungsgestaltung. Und in unserem Fall hört es dann auf mit ganz individuellem Eingehen auf die Kinder zum einen, aber natürlich auch dem System, das rundherum ist und auch das System, in dem wir arbeiten.
Die entwicklungsfördernde Betreuung zählt ja wirklich zu den Grundaufgaben der Neonatologie. Es ist ja wirklich nicht nur eben dieses Lebenserhaltende, sondern auch das Entwicklungsfördernde tief verankert. Und grundsätzlich machen alle Neonatologien entwicklungsfördernde Betreuung. Aber warum gilt NIDCAP als Goldstandard?
Danke, dass du das erwähnst. Das ist wirklich im österreichischen Strukturplan für Gesundheit festgehalten. Und ist quasi nicht ein Nice-to-have, sondern gehört zur Basisversorgung. Unser Anspruch oder warum sich Salzburg für NIDCAP entschieden hat, ist, dass es der Goldstandard ist, wie du richtig sagst. Und es gibt einfach einen großen Unterschied zu entwicklungsfördernden Konzepten, die generell arbeiten. Unser Fokus liegt darauf, die Kinder ganz individuell zu beurteilen und durch standardisierte Beobachtungen, die wir durchführen, wirklich herauszufinden, wo liegen die Stärken der Kinder, wo liegen die Sensitivitäten und wie können wir als Team und als Familie oder als ganze Umgebung dem gerecht werden.
Das heißt, es gibt Teile der entwicklungsfördernden Betreuung, die allgemein gültig sind, die man bei allen Kindern mehr oder minder gleich machen kann. Und es gibt Aspekte, die sind spezifisch wirklich auf jedes einzelne Kind, auf jedes einzelne Neugeborene oder Frühgeborene abgestimmt. Was sind denn so allgemeine Konzepte oder allgemeine Punkte der entwicklungsfördernden Betreuung und warum werden die angewendet?
Also ich muss da jetzt weit ausholen. Wir haben ja großes Glück in Salzburg, dass hier schon wirklich sehr früh begonnen wurde, sich damit auseinanderzusetzen. Was kann man verändern, was kann man verbessern? Ganz banal fing es an mit einfach Lichtmessungen, Lärmmessungen, zu schauen, wo stehen wir da und was kann man da alles ändern. Und dann gab es natürlich das große Glück, dass wir in ein neues Haus umziehen konnten, das schon nach Strukturen erbaut wurde, wo viele Dinge berücksichtigt sind. Und spontan fällt mir jetzt als Wichtigstes ein, dass es einfach die Eltern da sein können und dass es die Möglichkeit gibt, dass die immer bei ihrem Kind sind, egal zu welcher Uhrzeit und egal in welcher Stimmung oder was gerade passiert. Das heißt, räumliche Voraussetzungen müssen einfach schon mal gegeben sein. Dann gibt es verschiedene andere Konzepte, die sich überlegen, wie kann ich möglichst lärmschonend in einem Zimmer arbeiten? Wie kann ich den Müll entsorgen, ohne dass das immer große Unruhe stiftet? Wo finden die Visiten statt? Da gibt es jetzt endlos Themen, die man da anführen könnte. Und natürlich auch ein Lichtkonzept. Wie kann ich Räume abdunkeln? Wie kann ich sie trotzdem immer noch wohnlich gestalten? Also das sind so sicher zentrale Punkte.
Dieser Umgang mit dem Kind hat sich ja in den letzten Jahrzehnten mittlerweile gravierend verändert. Am Anfang diese Stimmung der Intensivstation, grelles, helles Licht, die Kinder auf der harten, nackten Fläche liegend, wenn es hochkommt, mit einer Windel zugedeckt. Jetzt das Ganze eingekuschelt, begrenzt, abgedunkelt, farblich, lichtmäßig, gut abgestimmt. Das ist ja eigentlich relativ einfach mittlerweile umsetzbar. Das geht fast überall. NITCAP geht ja deutlich darüber hinaus.
Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich mich manchmal dabei ertappe, dass ich mir denke, über was reden wir hier eigentlich? Das sind eigentlich so banale Dinge, dass Eltern zu ihren Kindern gehören. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass es eben nicht banal ist und dass das lange nicht so war. Hatte in gewisser Weise seine Berechtigung oder ist halt einfach so gekommen. Aber das NITCAP im Speziellen lässt uns einfach einen tieferen Blick hinter die Kulissen, aber auch einen tieferen Blick in das Kind hinein ermöglichen durch unsere Beobachtungen, die stattfinden.
Was sind das für Beobachtungen und wie oft finden die statt?
Genau, also ich muss dafür ein bisschen weiter ausholen. Die Urheberin des Ganzen war eine Neuropsychologin, die in den 70er Jahren schon begonnen hat, das Verhalten der Frühgeborenen zu beobachten. Die ist am Inkubator gestanden und hat einfach nur geschaut, was da passiert und hat daraus dann einen Beobachtungskatalog entwickelt. Der ist die Grundlage unserer Beobachtungen. Auf dem sind verschiedene Verhaltensweisen angeführt, die in verschiedenen Systemen eingeteilt oder in verschiedene Systeme eingeteilt sind. Und der dient uns zur Beobachtung. Wir beobachten alle Kinder unter der 26. Woche. Beginnen sollte man relativ früh, so um den dritten, vierten Lebenstag. Und dann im Abstand von 10 Tagen stellen wir uns ans Bett, stehen dort und beobachten nur, was dort passiert.
Und dabei aber nicht nur die Vitalzeichen oder das Kind alleine, sondern auch die Umgebung, was dort passiert am Kind, beim Kind, rund um das Kind. Und der Katalog hat ja 70 Items, die ihr da im Minutentakt abruft oder abfragt. Was genau erkennt man da?
Also das nur war ein bisschen ironisch gemeint, weil das am Anfang immer so ist, dass, aha, da kommen sie und beobachten nur und tun nichts. Aber ja, es ist eine hochkomplexe Aufgabe, die einem viel abverlangt. Und es werden Verhaltensweisen beobachtet, die Ausdruck geben über die Gehirnfunktion. Und ein einfaches Beispiel wäre, ich beginne jeden Beobachtungszyklus damit, dass ich nur die Atmung beobachte. Ich schaue mir an, wie ist die Qualität. Ist es schnell, ist es langsam, ist es oberflächlich und wie oft passiert es? Und dann schaue ich mir an, was das Kind macht oder was es zeigt. Und dann muss ich es irgendwann auch noch dokumentieren auf meinem Bogen. Und dann sind die 2 Minuten schon um und ich muss den nächsten Zyklus starten. Und ich sehe dann oft motorische Verhaltensmuster. Streckt sich ein Kind? Ist es in einer angenehmen gebeugten Haltung? Gähnt das Kind? Niest das Kind? Ist es wach? Schaut es mich an? Also da könnten wir jetzt ganz viel weiter noch darüber sprechen.
Und gibt es da Beobachtungen, die man quasi oft sehen will und Beobachtungen oder Dinge, die man nicht sehen will? Kann man das irgendwie so einteilen oder geht es da wirklich nur ums Dokumentieren und die Bewertung ist quasi eine deutlich komplexere als in gute Items und schlechte Items?
Also du kommst da zu einem wichtigen Punkt. Ich kann es vielleicht überspitzt sagen, dass es manchmal sogar schmerzlich ist, was man im Inkubator oder am Inkubator sieht, weil man oft einfach sieht, dass die Grenze schon erreicht ist, dass das Kind eigentlich nicht mehr belastbar ist. Aber ich bin da, um das herauszufinden und nicht um dann hineinzufuhrwerken und zu sagen, stopp, 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 es geht nicht mehr, sondern meine Aufgabe ist es, das zu erkennen und dann zu kommunizieren, was ich gesehen habe, was ich interpretiere, damit die Pflege und die Eltern dann die Chance haben, es beim nächsten Mal anders zu machen. Und die Sprache der Frühgeborenen, so ist es auch genannt, übersetzen können.
Die Heidi-Lise Als, die das ja entwickelt hat, hat ja auch dich mit ausgebildet. Wir hatten ja die große Freude, dass sie auch mehrmals bei uns zu Besuch war. Hat uns da schon ein Potpourri an Möglichkeiten gegeben, die Kinder zu lesen. Aber es ist irrsinnig schwierig, wenn nur ein paar wenige quasi diese Sprache verstehen. Gibt es ein paar einfache Dinge, die man als Eltern auch quasi als Hinweis, als Übersetzung kriegen kann, was sagt, schauen Sie auf das, das ist so ein typisches Stresssignal.
Ja, wir hatten die große Ehre von und mit ihr zu lernen. Und sie war so weit, dass sie eigentlich nicht am Inkubator stehen musste und schon gespürt hat, was das Kind uns sagen will. Und das führt mich jetzt vielleicht zu der Antwort, die ich dir geben kann. Ich denke, man spürt ganz oft natürlich, was da ist, aber ist abgelenkt von Monitoren, abgelenkt von Aufgaben, die es zu tun gibt. Ich muss jetzt eigentlich wickeln, ich muss eigentlich sondieren. Aber das Wichtigste ist vielleicht einfach mal durchzuatmen und zu spüren, was spüre ich bei meinem Kind oder was sehe ich bei meinem Kind. Ist es, wie ist die Hautfarbe? Ist die blass? Ist die irgendwie komisch marmoriert, also so durchzogen? Wirkt das Kind angespannt oder ist das Kind entspannt? Das sind so ganz einfache Mechanismen, die man leicht, glaube ich, interpretieren kann.
Leicht ist immer relativ, wenn jemand zum ersten Mal bei einem kleinen Frühchen steht und dieses wunderbare kleine Wesen sieht und vor allem diese Unmengen dann an Kabeln und Geräten, die das Kind zudecken und eindecken, da ist ja nicht mehr viel Haut sichtbar. Leicht ist vielleicht nicht, aber leichter, wenn man weiß, auf was man schauen muss und dass man auch einmal gesagt kriegt, das ist jetzt eine gute Hautfarbe und das ist eine, wenn die so ist, muss man aufpassen. Gibt es andere Items außer der Hautfarbe, was auch noch ganz typisch für Stress beim Kind ist?
Definitiv in der Motorik sieht man ganz viel, also in der Bewegung. Stress zeigt sich, es wird beim NIDCAP, muss ich mich jetzt verbessern, das Wort Stress nicht gern verwendet, weil es einfach negativ besetzt ist. In der NIDCAP-Sprache ist das die Sensitivität des Kindes. Und alles, was gestreckt ist, ist ein Verhaltensmuster von, ich brauche gerade Pause, ich brauche gerade Luft. Und auch, aber im Gegensatz dazu natürlich, wenn ein Kind sehr schlapp ist, wenn es sich kaum bewegt, oder wir sehen oft im Laufe von Beobachtungen, dass dann einfach das Gesicht sehr schlaff wird, in der Mimik auch, und oder die Hände dann nach unten fallen und wenig Aktivität noch da ist. Und ja, es ist leichter gesagt als gesehen, aber wenn man der Frühgeburt einen Vorteil abzwingen will, dann können wir oft Eltern entlassen oder nach Hause entlassen, die ihr Kind gut kennen, weil sie die Chance hatten, bei uns die Kinder kennenzulernen in ihren ganz eigenen Verhaltensweisen.
Und wenn ihr dann so eine Beobachtung gemacht habt, in welcher Form werden dann die Empfehlungen ausgesprochen?
Es wird alles dann aufgearbeitet in einem Bogen, weil im NIDCAP ein ganz großes Thema auch die Reflexion ist. Die Reflexion darüber, wie war die Umgebung, wie ist es mir gegangen in meinem gewohnten Umfeld, wie würden Eltern das interpretieren. Es wird dann einfach aufgearbeitet, wo waren die Stärken des Kindes und wo waren die Sensitivitäten. Und das wird dann formuliert in Entwicklungsziele zuerst. Was würden wir gern sehen im nächsten Zyklus, dass das Kind sich vielleicht stärker noch an etwas festhält oder länger an etwas festhält, dass das Kind länger kurze Phasen der Wachheit hat. Das sind so Ziele zum Beispiel. Und die Empfehlungen richten sich dann primär mal an die Umgebung. Was können wir als Team an der Umgebung verändern? Ein Punkt wäre, wie können wir die Umgebung für die Eltern noch angenehmer gestalten, dass die lange da sein können und diese Aufgabe des Känguruns auch gut erfüllen können, dass die auch genährt sind in dem, was sie tun. Und dann natürlich direkte Empfehlungen, die Pflege betreffend. Das heißt, was habe ich gesehen, wo hat das Kind gekämpft und was kann ich feedbacken fürs nächste Mal, wie es besser gelingen könnte oder welche Zeichen sagt das Kind, dass es Pause braucht. Und dann gibt es noch ganz praktische Empfehlungen, wickeln in Seitenlage. Erleichtert dem Kind einfach den Kampf gegen die Schwerkraft und macht es für uns auch leichter mit viel Regulation, ist dadurch quasi nicht notwendig.
Regulation ist auch so ein Thema, das du ansprichst. Wir pflegen in der Regel möglichst nicht alleine, sondern wir versuchen immer zu zweit am Kind am Bett zu stehen, sei es jetzt mit einem Elternteil oder zwei Pflegekräfte, die gemeinsam das Kind unterstützen. Was ist mit dieser Regulation gemeint?
Wichtiger Punkt. Es war kein Teil meiner Ausbildung, also der Grundausbildung in der Pflege, darüber zu lernen, dass jeder Mensch, wenn ich dich jetzt anschaue, das sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber du bist auch gerade in einem regulierten Zustand. Das heißt, wir alle haben die Fähigkeit, uns selber zu beruhigen. Ganz banal gesagt, deine Beruhigung ist jetzt die Hand im Gesicht und genau das haben Frühgeborene auch. Und meine Aufgabe als NIDCAP-Trainer ist es, das herauszufinden, was hilft dem Kind, sich zu beruhigen. Oft ist es die Hand zum Mund, die Hand ins Gesicht, die Hände ineinander schlagen. Und das ist die Selbstregulation. Und unsere Aufgabe in der Pflege oder auch als NIDCAP-Professional oder als Ärzte ist es, diese Strategien herauszufinden und die dann bestmöglich zu unterstützen. Wir sollen ihnen nichts abnehmen, den Kindern, aber wir müssen wissen, es hilft dem Kind, an etwas zu saugen, dann gebe ich ihm die Möglichkeit zu saugen. Das ist ganz kurz die Selbstregulation erklärt. Und ist sicher einer der wichtigsten Punkte, weil das für Eltern ja auch entscheidend ist, zu wissen, wie kann ich mein Kind anleiten, sich selber zu beruhigen und dann irgendwann das wirklich selbst tun zu können.
Zur Selbstregulation muss man ja noch sagen, die wird ja dann unterstützt von der zweiten Person am Bett. Wie macht die das?
Also prinzipiell machen wir uns vorher aus, wer für was zuständig ist. Wer macht den Teil der Pflege und wer kümmert sich um die Bedürfnisse des Kindes. In dem Fall bin ich jetzt für die Bedürfnisse des Kindes zuständig und reagiere auf das, was das Kind zeigt. Wenn ich sehe oder wenn ich weiß, weil ich es gelesen habe, die Empfehlungen, das Kind kann sich gut beruhigen, wenn sie oder er die Hand im Gesicht hat, dann unterstütze ich es lagerungsmäßig so, dass es die Hand selbstständig ins Gesicht bringen kann. Also es ist nicht gemeint, dass ich die Hand nehme und ins Gesicht klatsche, sondern ich unterstütze die motorischen Fähigkeiten, dass das Kind das selber tun kann. Genauso für die Beine schaue ich, dass die Begrenzung haben oder wenn sich das Kind streckt, dann wieder Begrenzung bekommt, um zurückzufinden in die Körpermitte.
Und diese Aufgabe übernehmen dann relativ rasch und gut die Eltern. Die werden da ja ganz genau eingeleitet. Mhm. Wie lange dauert das, bis die Eltern quasi den Job übernehmen?
Es kommt ein großes Wort im NIDCAP, das ist ganz individuell, weil auch die zu früh geborenen Eltern, kann man so sagen, unterschiedliche Möglichkeiten oder unterschiedliche Arten haben, hier anzukommen und auch unterschiedliche Ängste mitbringen, ihr Kind zu berühren und unterschiedlich lang brauchen, bis sie sagen, ich bin jetzt soweit und kann aktiv daran teilnehmen. Und da ist sicher wichtig, dass sie gut unterstützt werden und gut begleitet werden und Wissen vermittelt bekommen, wie sie das tun können.
Aber im Endeffekt ist es unser Ziel, dass die Eltern ihr Kind dann auch alleine so lesen können, dass sie in dem Moment darauf reagieren, wenn das Kind irgendwelche Bedürfnisse hat.
Genau. Dazu kann ich noch eins sagen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich ja aus der Pflege ursprünglich komme. Und es ist fast unmöglich, wenn ich mit einer Tätigkeit am Kind beschäftigt bin, gleichzeitig schnell reagieren zu können auf die Signale. Also es braucht schon ein sehr geschultes Auge. Deswegen, es nimmt Zeit in Anspruch, alles zu interpretieren und darauf adäquat reagieren zu können.
Wie lange werden die Frühgeborenen dann beobachtet und wie lange geht dieses NIDCAP-Betreuung von diesen ganz Kleinen?
Also das Schöne am NIDCAP ist, dass es keine starren Vorgaben gibt oder Regeln gibt, sondern dass in dem Fall wir uns das aussuchen können. Und prinzipiell ist es so, dass es nochmal einen ganz großen Schub gibt, wenn die Eltern ins Familienzimmer ziehen, weil sich da einfach viel ändert und da nochmal ein großes Augenmerk auch drauf gelegt werden muss, in der veränderten Umgebung, wie der Alltag sich gestaltet. Aber prinzipiell bleibt dort der Rhythmus gleich alle 10 Tage. Und definitiv bis zur Entlassung. So ein Traum oder Fernziel wäre sicher auch, wenn Sie zurückkehren in die Nachsorgeambulanz, sich da auch noch mal Zeit nehmen zu können und zu schauen, wo steht das Kind, was braucht's. Aber prinzipiell endet es natürlich mit Entlassung. Es gibt im NIDCAP noch eine zweite Form, das ABIP. Das geht noch über den Geburtstermin hinaus, aber wird momentan auch noch nicht zur Anwendung gebracht, aber könnte eben zu Hause auch angewendet werden.
Und du hast gesagt, dass bei uns alle Kinder unter 26 Wochen routinemäßig betreut werden diesbezüglich. Die 26 Wochen ist aber eine reine Kapazitätsgrenze von uns.
Ja, das hast du ganz richtig formuliert. Ja, Bedarf gibt es natürlich für alle Frühgeborenen, vor allen Dingen auch die Late Preterms, das sprich unter der 37. Woche. Aber wir haben die Kapazitäten nicht dafür.
Das, was wir aber bei diesen Kindern machen, ist natürlich diese ganzen allgemeinen Konzepte dafür und dafür sind natürlich auch alle im Team ausgebildet dafür. Was wären denn zusätzliche Konzepte oder Ausbildungen, die man haben sollte, um das auch bei den anderen Kindern anwenden zu können?
Speziell würde ich da Fein auf jeden Fall empfehlen, Fein 1 und dann auch Fein 2 im Weiteren.
Fein steht dafür für Family and Infant Neurodevelopmental Education. Was ist denn das genau?
Da geht es um grundlegende theoretische Dinge, die man vermittelt bekommt, was Gehirnentwicklung angeht, sensorische Entwicklung. Und dann Feind 2 ist schon ein bisschen, geht schon in die Thematik hinein, dass man eben Atmung beurteilen kann, Hautfarbe beurteilen kann und auch wie der Kontakt mit Eltern ist. Wie kommuniziert man mit Eltern? Wie vermittelt man ihnen Pflegetätigkeiten? Und das sind sicher essentielle Themen, die für jemanden auf einer Neonatologie wichtig sind.
Also das heißt, dass bei uns auf der einen Seite die NICAP-Professionals sind, die diese Beobachtungen machen bei den Kindern unter 26 Wochen und das bis zur Entlassung. Und der Großteil oder der Rest des Teams ist in Feind 1 bis Feind 2 geschult, um eben diese entwicklungsfördernde Betreuung ohne die Beobachtungen im Speziellen, aber doch möglichst individualisiert an das Kind zu bringen und die Kinder zu versorgen. Grundsätzlich die Ausbildung zum Professional dauert wie lange?
Das ist ein bisschen abhängig davon, wie die Ressourcen sind, die man bekommt. Wir hatten das große Glück, dass das in Dienstzeit absolviert werden konnte und wir von dem freigespielt waren. Es sind auch je nach individuellem Lernfortschritt sind es 1,5 Jahre, also 2 bis 3 Besuche innerhalb von in einem Abstand von 6 Monaten. Und man muss 20 bis 25 Beobachtungen durchführen. Und es findet einfach sehr viel Reflexion statt. Ich muss über alles reflektieren, was ich erlebe. Und der Trainer, der einen ausbildet, sieht dann schon in der Entwicklung, wo stehe ich und habe ich es verstanden, sozusagen.
Wie viel können ausgebildet werden gleichzeitig oder wie viel schaffen wir auszubilden?
Es ist sicher sinnvoll, das zu zweit zu machen, weil man schon ein Backup braucht. Selbst wenn man diesen Bogen hat und das alles korrekt macht, ist es angenehm, jemanden zu haben, der sagt, ich habe genau das Gleiche gesehen wie du. Und es ist dann nicht so uferlos. Also 2 ist meine Antwort.
Und wir würden uns wünschen, dass wir laufend 2 ausbilden könnten, damit das funktioniert. Ich hoffe, Sie haben in dieser Folge auch wieder ein paar sehr interessante und neue Dinge hören können und freue mich sehr, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung. One Brain for Life, hat Frau Professor Aas gesagt. Und danke, dass wir tagtäglich diese Praxis leben dürfen.
Und ich hoffe, wir hören uns bald und demnächst in einer weiteren Folge. Wir freuen uns sehr über Anregungen, wir freuen uns sehr über Fragen. Diese bitte am besten per E-Mail an frühstart@salk.at. Wir werden uns bemühen, alle Fragen zu beantworten und alle Anregungen in unseren Podcast entsprechend einzubauen und aufzunehmen. Weitere Informationen über die Neonatologie Salzburg finden Sie unter www.salk.at. Und weil wir uns bei der Betreuung unserer Kinder nicht auf Wunder, sondern auf Wissenschaft verlassen, sind wir auch Teil eines Forschungszentrums, dem Forschungszentrum Young Hope. Das ist das Forschungszentrum der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Paracelsus-Universität Salzburg. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch dort unter www.younghope.at besuchen würden, weil Spenden über diese Homepage gehen zu 100% in die Forschung und mit der Kennzeichnung NEO zu 100% an die Neonatologie. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald in der nächsten Folge wieder.
Das war Frühstart. Der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.